herzlich willkommen hier im Stübchen vom Weihnachtsmann beim LK Jazz Folge 92.
Auch ich begrüße alle zugestiegenen Fahrgäste und freue mich, endlich wieder mit dir über Weihnachten reden zu dürfen. Denn du hast einiges vorbereitet. Du bist ein Weihnachtsfreak, wissen wir.
Natürlich, natürlich.
Ja. Und die Leute sind richtig in Stimmung, das merkt man.
Ja.
Wir haben richtig Bock. Überall Lebkuchen schon, Zimtsterne. Es riecht so nach diesen ganzen Gewürzen.
Ja.
Herrlich.
Du bist ja auch durchaus aus dem Lebkuchen nicht abgetan.
Ich habe in Nürnberg für 17,99 10 dicke Lebkuchen gekauft. Die sind schon weg.
Lebkuchen ist auch ein eher teures Weihnachtsgebäck.
Ja, wenn man die Originalen kauft, natürlich.
Aber da gibt es im Supermarkt auch eine recht hohe Preisspanne im Lebkuchenbereich. Also
in der Innenstadt in Nürnberg gibt es jedenfalls mehrere Shops, die wirklich die verrücktesten Lebkuchen da anbieten. Mit Glühweinmischung, Ingwerkram, alles Mögliche, was da reinkommt. Orange Schokolade, dies, das.
Vielleicht gibt es auch bald den Dubai-Lebkuchen.
Stimmt, gute Idee. Ich habe mich neulich übers Ohr hauen lassen an der Tanke, weil ich dachte, ich wollte mal mit einsteigen, dieses Dubai-Schokoladen-Ding, als wir auf Tour waren. Und habe mir dann so eine billige Abklatsch-Mini-Kleinen, vielleicht waren es so 10 Gramm oder so, Dubai-Schokolade für 6 Euro gekauft.
Na gut.
Ja. Und war aber dann gar nicht so original, glaube ich. Es war, hatte nur so ganz bisschen Pistazie drin. Ich glaube, ich wurde übers Ohr gehauen. Es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt.
Na gut. Ich bin da bisher noch nicht in den Genuss gekommen, der Dubai-Schokolade. Aber ich habe es auch immer noch ein bisschen mit dem Magen, sage ich mal.
Ja?
Ja.
Und du hast ja auch den Japaner in Nürnberg in Verdacht, dessen Namen wir jetzt hier nicht
nennen. Stimmt, der Japaner in Nürnberg. Ja. Das ist aber auch ganz interessant, wenn man mal so, wir sind jetzt ja im zweiten Podcast-Jahr. Ne?
Ja.
Das ist ja auch ein bisschen mal Zeit zurückzublicken. Und Weihnachten ist ja auch das Fest, was so die ganze Welt verbindet. Weil der Weihnachtsmann...
Die ganze christliche Welt, ist das für dich die ganze Welt?
Das sollte im Idealfall die ganze Welt sein.
Ja, genau.
Und der
da haben wir ja später noch Segmente zu. Ja,
gut. Sehr gut. Und der Weihnachtsmann beliefert ja alle, deswegen ist es gerade an Weihnachten Zeit, auch mal über die Grenzen hinauszusehen in andere Länder. Und da fällt mir auf, die Japaner hören uns gar nicht so viel.
Echt?
Rate, wie viele Aufrufe aus Japan wir in all den 2 Jahren hatten.
2.
30 immerhin.
30, aber vielleicht sind die nicht so christlich unterwegs und wir sind ja schon noch ein christlicher Podcast.
Also sag mal, rate doch mal, welches Land außer Deutschland den LK Jazz am liebsten hört.
Österreich.
Könnte man denken, aber ich sag's dir, ich geb dir einen kleinen Tipp, wir sind ein Jazz-Podcast. Da ist das Interest natürlich in anderen Ländern viel höher.
Das ist die Vereinigten Staaten, oder was?
Die Vereinigten Staaten, das ist auf Platz 2 natürlich, ist doch klar. Jazz-Experts from Germany.
Die wollen wissen, was da los ist.
Die wollen natürlich wissen, was los ist. So ein deutschsprachiger Jazz-Podcast, der fehlt denen da noch in den United States.
Aber wahrscheinlich sitzen Peter Martin und Adam Menes immer in St. Louis und denken, wir müssen auch so einen heißen Scheiß machen wie die da drüben. Die Germans, die haben es echt raus.
Die lernen heimlich Deutsch mit uns.
Ja, genau.
Sehr gut. Dann aber, also dann hast du...
Aber übrigens, das frage ich mich ja noch, weil ich werde öfter von meinem Label befragt.
Ja.
Die sitzen ja in England. Ob dieser Podcast nicht in Englisch möglich wäre.
In Englisch, ja, no problem.
Ja, no problem, sage ich auch immer. Können wir alles maken.
Ja.
Aber das Ding ist, then it's not so funny anymore.
Why is it not so funny?
Ja, ich glaube, unser Podcast hat schon auch was mit so sprachlichen Qualitäten zu tun. Und da sind wir beide natürlich sehr gut im Englischen.
Sehr, very good.
Aber noch besser im Deutschen. Und wir wollen natürlich einfach Top-Liga sein.
Hallo,
sind wir jetzt auch.
Der Ausverkauf steht an. Jazz. Hallo, greetings from Nürnberg.
Ich frage mich nur, ob das nicht sowieso in 2-3 Jahren... bei den nächsten AI-Wellen sowieso alles.
Habe ich auch gehört. Ist. Ja, ich glaube, das ist völlig egal. Ja.
Dann kommen auch so die humoristischen Nuancen so durch und dann kann man das sowieso weltweit übersetzen.
Ja, das ist völlig egal.
Wir müssen halt noch 2 Jahre durchhalten oder so.
Mindestens. Also, aber 2 haben wir ja schon durchgehalten.
Wie gesagt, der Ausverkauf steht an. Wir werden jetzt noch nicht sagen, warum, aber nächstes Jahr geht es richtig
da ab geht's
auf der Business-Seite.
Tiffy. Also ich möchte dich aber trotzdem noch mal fragen hier und nochmal unser kleiner Weltspiegel. Also Platz 2 Vereinigten Staaten. Platz 3, was schätzt du?
England.
Nee, schon deutschsprachig?
Schweiz.
Nee, Österreich.
Österreich.
Dann Schweiz. Dann haben wir aber auf Platz 5. Was könnte es sein? Ich sage Hola nach Spanien.
Ah.
Ja.
Wirklich?
Dicht gefolgt von
Die deutschsprachige Minderheit in Spanien wahrscheinlich.
Ja,
auf
Mallorca.
Die sind Jazz-Fanat.
Ja.
Auf Mallorca wird viel LK Jazz gehört, glaube ich auch.
Genau. Ja. Und aber gleich gefolgt auf Platz 6 von Hey nach Sweden.
Ah, natürlich. Aber wir sind wirklich sprachlich sehr nah beieinander mit den Schweden.
Ja, das stimmt. Und dann aber wirklich auch ganz knapp in deine Business-Heimat nach Vereinigte Königreich.
Vereinigte Königreich. Ja. Ja. Aber Schweden macht natürlich auch Sinn, weil wir immer sehr viel über den Fjord-Jazz reden.
Und
skandinavischen Jazz. Und Fjord-Jazz ist despektierlich, aber ich habe neulich irgendwie so eine...
Hat Schweden nicht gar keine Fjorde?
Hat gar keine Fjorde. Doch, unten im Süden ein paar, aber das ist nicht so wichtig. Norwegen ist natürlich das Land der Fjorde. Aber ich habe neulich von einen Pressetext gelesen von einer Saxophonistin, die du, glaube ich, mal lobend erwähnt hattest. Oder einer Posaunistin. Lisa Stick?
Lisa Stick.
Ja, und die hat damit voll angegeben, dass wir das als Fjord-Jazz vom Feinsten bezeichnet haben. Also wir meinten das ja auch überhaupt nicht despektierlich, aber ich glaube, dass der Begriff Fjord-Jazz eigentlich so für die Skandinaven jetzt eher so despektierlich eigentlich aufgefasst wird.
Und in welchem Rahmen hat sie angegeben? Was meinst du?
Nicht angegeben, aber das wurde auf jeden Fall aufgenommen, unser Zitat in ihrem Pressetext.
Ach so, in ihrem
Pressetext. Der Lambert-Klammerer Jazz-Podcast bezeichnet diese Musik als Fjord-Jazz vom Feinsten. Da spielt ja irgendwie auch Anders Jormin mit, der ja tatsächlich ein Fjord-Jazzer vom Feinsten ist.
Das ist so ein reiner Fjord-Jazzer.
Ja. Das stimmt, ja. Ja, finde ich super.
Ja.
Dass wir da auch mal langsam mal eine Rolle spielen in der Jazzwelt. Ich habe Gefühl, wir werden einfach immer noch nicht ganz ernst genommen bei den Hardlinern. Nee,
vielleicht liegt das aber auch an unserer flapsigen Sprache. Vielleicht müsste es dann doch Englisch sein. Also ich grüße dann aber nach dem Vereinigten Königreich. Was meinst du? Jetzt wird es auch gerade nicht so, die ersten Überraschungen kommen später. Jetzt kommt nämlich Bonjour nach Frankreich. Dann Guten Tag in die Niederlande.
Da habe ich gestern nochmal hier der Harpe Kerkeling, wie ich mit Lecker Mitte essen, hat er die Beatrix, habe ich im Fernsehen gesehen nochmal.
Gut.
Der hat ja auch so einen Family-Fetisch, da wollte ich später nochmal drüber reden, über so Family-Fetische, das scheint ja irgendwie ein Ding zu sein. Auch in der Jazzmusik, die ganze Zeit auf der Suche nach seinen Vorfahren aus dem 15. Jahrhundert, hat sich das Familienwappen aus Holland irgendwie auf den Ring machen lassen, so, der ist total verrückt danach rauszufinden, wo er eigentlich herkommt und was dann die Urväter sind. Weißt du was? Ich stamme auch von Karl dem Großen ab. Hat mir meine Großmutter immer gesagt. Das war ihr sehr wichtig.
Ja.
Von Karl dem Großen abstammen.
Als ob.
Aber ich glaube, das gilt für halb Europa.
Ja, der
hat doch gebimst, was das Zeug hält, oder?
Wahrscheinlich. Du, ich komme hier mit meinem internationalen Segment irgendwie nicht weiter.
Ich kommentiere nur.
Du hast Sendedruck. Dann mache ich es ein bisschen kürzer, damit wir dann überschwenken. Weil ich wollte eigentlich auf die erste Überraschung hin. Holland, dann ciao nach Italien. Und jetzt haben wir, muss man sagen, jetzt wird es auch langsam dünn, mit 96 Aufrufen insgesamt. Aber das heißt ja, eine Person könnte alle Folgen einmal gehört haben. Schöne Grüße nach Singapur.
Da hat einer alle Folgen gehört?
Ja, weiß man nicht. Also es gibt 96 Aufrufe in Singapur. Wir haben 91 Folgen. Also vielleicht hat eine einzelne Person alle Folgen gehört und die Lieblingsfolgen zweimal.
Ah, geil.
Weiß ich nicht.
Cool.
Dasselbe gilt auch für Kanada.
Ah ja.
Und dann auch mit 89 Aufrufen, dass vielleicht auch eine einzelne Person nicht ganz up-to-date, auch jessige Grüße, Salam in die Islamische Republik Iran.
Ah, echt?
Ja.
Das darf da gesendet werden.
Ja, mehr noch als mit 83 Aufrufen in China.
Okay, ja.
Ni hao nach China.
Aber da stelle ich mir in beiden Ländern vor, dass es auch etwas ist, wenn das die Machthabenden mitbekommen.
Was meinst du?
Dass wir da irgendwann verboten werden.
Überhaupt nicht. Also ich grüße auch das iranische Regime, wollte ich schon sagen. Ich meine die Regierung. Und wir bieten uns natürlich an als starker Partner in Europa für jessige diplomatische Beziehungen. Bieten wir uns natürlich in den Iran und nach China an. Live-Podcast China Wann.
Ja.
Also dann sage ich mal
hier. Wir kommen gern vorbei.
Namaste nach Indien. Dann Griechenland, Ungarn. Und jetzt wird es wirklich sehr dünne. Ich sag dir mal, was als allerletztes gelistet wurde. Und da sehe ich noch ein bisschen Nachholbedarf, marketingmäßig. Ecuador.
Echt?
Ein Aufruf aus Ecuador.
Oh.
Das ist noch ein bisschen wenig.
Das ist ein bisschen zu wenig, finde ich also, auch.
Wenn jemand da Beziehungen hat.
Ja, da würden wir gerne nochmal die Promomaschinerie anschmeißen
genau.
In Ecuador.
Ja, also
vielleicht mal.
Da sieht's Uruguay auch, Liechtenstein, Malta, die Kapverden. Alle mit einem Klick, bisschen knapp. Na gut, also soweit, der Jazz vereint die ganze Welt.
Ah, Senor, Markus Gorev ruft gerade aus Ecuador an.
Ja, ruf weiter, geh mal ran. Den nehmen wir live im Podcast natürlich. Wieso denn?
Ich meinte, war nur ein Gag, weil ich meinte, wir haben jetzt jemanden, der in Ecuador für uns
sehr gut.
Promo macht.
Promo macht, Dr. Markus Gorev, bitte nochmal.
Dr. Markus Gorev.
Gorev, bitte Lateinamerika nochmal angesehen. Okay, also weihnachtlich geht es auf der ganzen Welt zu, durch uns den Ecker-Jazz.
Jo, okay. Gibt's Nachträge vom letzten Mal?
Von mir nicht.
Möchtest du dich entschuldigen?
Wofür?
Weiß ich nicht, bei den Impros.
Ich möchte mich immer entschuldigen natürlich für unkonstante Leistung, die ich bringe.
Nee, du hast super abgeliefert. Toll war das wieder. Mir ist ein Fehler unterlaufen, ja, tatsächlich.
Wirklich? Ach so, ach da, okay, jetzt musst du es doch zugeben. Okay, was hast du gemacht?
Also, ich lese ja dieses Buch. Ich arbeite mich weiter durch. Das ist wirklich echt schwer zu lesen. Ich habe, glaube ich, auch irgendwie dann einfach mal 100 Seiten übersprungen jetzt, weil da einfach nur Familiengeschichte war. Von Hannah Rothschild über Nika Rothschild. Das heißt die Jazz-Baroness.
Ja.
Nika Rothschild heißt ja eigentlich Nika de Königswarter. Ne? Aber sie ist geborene Rothschild und irgendwie lässt sie sich auch oft Rothschild nennen. Von den Jatzern in New York ließ sie sich auch gerne die Baronin nennen.
Ja.
The Baroness. Ja, ja. Es war ihr dann irgendwie doch auch sehr richtig, dass sie da so eine Sonderrolle hat im Stand.
Ja.
Ich habe jedenfalls gesagt, und jetzt geht es schon wieder um Bettgeschichten, das tut mir so ein bisschen leid, weil ich das letzte Mal so verstanden hatte. Ja. Aber das war ein Missverständnis.
Du liebst es, ohne Rom.
Weil Hannah Rothschild halt geschrieben hat, sie hätten einander geliebt.
Ja.
Thelonious Monk und Nika Rothschild. Und das deutete für mich dann so darauf hin, dass es ja mehr lief als nur Freundschaft. Aber auf ungefähr Seite 220 wird es wieder negiert. So, da muss man sich auch erstmal durcharbeiten. Also, sie hatten wohl nichts. Sie waren wirklich nur befreundet. Nika war auch befreundet mit Nelly. Nelly ist die Frau von Thelonious Monk.
Ja.
Und sie war aber die Geliebte von Art Blakey.
Ja.
Da lief was.
Die klassische Paarung aber auch, weil sie ja auch die Managerin war von Art Blakey zwischenzeitlich.
Zwischenzeitlich, ja. Also vielleicht kam das ja auch dadurch dann zustande, dass er dachte,
und das ist
Liebe
ja,
und Geschäft lässt sich vielleicht super miteinander kombinieren, hat nicht so gut geklappt.
Genau, das ist ja aber eine der klassischen Paarungen in der Musikszene, genau wie Gesang und Schlagzeug, auch Management und Künstler.
Ja?
Ja, oder nicht?
Nenn mal Beispiele.
Kann ich nicht. Aber also irgendwas unverfängliches, ist nicht Helene Fischer mit ihrem Manager zusammen oder so?
Nee, hat die nicht einen Tänzer, nachdem sie den Silbereisen hatte?
Deswegen wollte ich das jetzt nicht öffentlich sagen, weil ich dann wieder Fake News droppe.
Ja, sie hatte erst den Silbereisen und dann einen Tänzer, glaube ich.
Okay. Ja,
aus ihrer Crew.
Ich gebe mir jetzt überhaupt keine Mühe mehr. Ich frage jetzt einfach ChatGPT.
Bei Jeanette Biedermann weiß ich das.
Sicher, dass das aber nicht der Produzent ist? Auch klassische Paarung.
Nee, das war der Manager, glaube ich. Also.
Ja.
Da rede ich jetzt also auch Quatsch. Wir kriegen wieder Briefe noch und nöcher.
Also ChatGPT sagt Britney Spears und Sam Lufti.
Anna siehste.
Während er gleichzeitig ihr Manager ist. Mariah Carey und Tommy Mottola von 93 bis 98 war der damalige CEO von Sony Music. Céline Dion und René Angélil.
Ah ja.
Ist schon verstorben. Shakira und Antonio de la Rua. Aber auch getrennt. Der könnte jetzt uns natürlich in Lateinamerika ein bisschen nach vorne bringen, Antonio. Und Kylie Minogue und Terry Blamey. Gut, aber das ist jetzt alles ChatGPT und da wissen wir, da wird auch viel Quatsch.
Da wird viel Quatsch geradet.
Ja, genau.
Auf jeden Fall.
Es ging nix.
Trotzdem brauchte Monk natürlich immer Leute, die sich um ihn kümmern. Er war nicht so ganz gesellschaftsfähig.
Ja.
Hannah Rothschild schreibt dazu, Monk hatte ein gewisses Talent, Frauen aufzutreiben, die für ihn sorgten. Seine Mutter, seine Frau Nelly, Lorraine und später Nika. Lorraine ist übrigens, die hat, glaube ich, am Anfang war sie mit einem von Blue Note zusammen oder verheiratet und später hat sie das Village Vanguard geleitet.
Gut.
Ihr vollständiger Name ist Lorraine Leon Gordon.
Okay.
Obwohl er in den 30er Jahren kurzzeitig einen Job hatte, war er glücklicher, wenn er komponieren, rumhängen und musizieren konnte. So kam er zu der Überzeugung, dass regelmäßige Arbeit nichts für ihn sei. So, das finde ich auch interessante Perspektive. Das schreibt jetzt eine Adlige, ne? Also über einen Komponisten, einen der größten Musiker wahrscheinlich des 20. Jahrhunderts. Also der Ton darin gefällt mir schon mal nicht. Er lebte in einer Zeit, in der von Genies erwartet wurde, dass sie exzentrisch waren und sich daneben benahmen. Als sei ihre Weigerung, für irgendetwas Verantwortung zu übernehmen und ihre zügellose Lebensweise durch ihr Künstlertum gerechtfertigt. Lorraine Leon Gordon hatte den Tenor vorgegeben, indem sie Monks Wohnung mit Van Goghs Zimmer verglich. Nachfolgende Autoren und Manager knüpften an den Mythos an, indem sie auf sein Tanzen, seine Hüte und sein unberechenbares Verhalten verwiesen. Da steckt doch so ein Sound drin, diese faulen Künstler, oder nicht? Hörst du das da nicht raus?
Na gut, das geschrieben ist das jetzt ja von der Hannah Rothschild,
ne? Ja, genau.
Ja, das ist dann nämlich doch der Blick der oberen Klasse auf die Künstler. Man ist so eine Art Schoßhündchen. Exzentrisches Schoßhündchen, was aber eigentlich ohne die harte Hand und die Fürsorge nicht lebensfähig ist. Andererseits kann das ist natürlich...
Durch die private Fürsorge, ne? Es geht ja, genau, also natürlich nicht der Staat, sondern es muss natürlich die private Fürsorge. Irgendjemand aus einer großartigen Familie muss sich dann darum kümmern.
Ja. Wobei, das kann auch vom Monk eine Masche sein, sage ich mal. Das weiß man natürlich auch aus dem Bereich Dating. Was natürlich etwaige Partner lieben, ist Bedürftigkeit, oder? Das kommt seit Jahrhunderten immer gut an.
Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Du kennst dich da gut aus.
Ich bin sehr bedürftig.
Weiter wird Monk als natürlich unpolitisch beschrieben. Interessant, aber das hat er, glaube ich, wirklich von sich behauptet. Unverstanden. Sieht sich als Begründer des modernen Jazz, dessen Schüler Bird, also Charlie Parker, Gillespie, Miles Davis oder Sonny Rollins den Ruhm einheimsten, während er kein Geld verdiente und irgendwann nicht mal mehr ins Birdland gelassen wurde.
Mhm.
Er habe seine Schüler so lange die Stücke verbessert und sie in Soundfragen beraten, bis sie quasi alle seine Musik gespielt haben.
Ja.
Das ist so sein Blick auf die Dinge. Er fühlte sich sehr unverstanden. Dazu kam, dass er natürlich auch sehr viel Gelegenheit hatte, genau solche Gedanken zu entwickeln, weil er 7 Jahre nicht spielen durfte. Mhm. Monk hatte 7 Jahre einen Entzug der Kabarettcard. Weißt du, was das ist?
Ja, das ist, glaube ich, die Zulassung. Das gibt's, glaube ich, nicht mehr, aber es gab zu der Zeit in New York damals eine Zulassung, wenn man im Nachtclub auftreten wollte.
Genau. Wurde in der Prohibition eingeführt, um den Einfluss von Nachtclubs und Drogen zu regulieren und kontrollieren zu können. Das war der Grund. Der offizielle, natürlich war es eine Grundlage für Unterdrückung und natürlich auch Stimmen mundtot zu machen, die den Machthabenden nicht recht waren. 67, als die Bürgerrechtsbewegung deutlich lauter wurde, wurde das auch wieder ausgesetzt. Also da gab es die Kabarettcard nicht mehr.
Ja.
Aber genau, wenn du diese Kabarettcard entzogen bekommen hast, dann konntest du einfach wirklich nicht auftreten.
Durchaus so, auch ein Werkzeug mit so einer rassistischen Konnotation, ne?
Absolut. Unter dem Vorwand von, was weiß ich, Drogen, die halt konsumiert wurden oder so, konnten halt einfach bestens Leute unterdrückt werden oder mundtot gemacht werden, die einem nicht recht waren. Und es war natürlich auch Grundlage für ganz viel Korruption. Also wenn du Geld hattest, konntest du schnell diese Karte auch wieder beschaffen.
Ist ja ganz interessant, dass auch, wenn das in den 20ern etabliert wurde und bis in die 60er durchgehalten wurde, auch über die quasi kommunistenfeindliche McCarthy-Ära der Nachkriegszeit, so eine Kabarettkarte, sowas kennen wir eigentlich auch eher so aus sozialistischen Staaten, ne? Aus der DDR, dass man so eine offizielle Zulassung braucht, als so einen Tanzmusikerschein brauchte man in der DDR. Sonst durfte man nicht auftreten. Also interessant, eine gewisse Bigotterie in der amerikanischen Kulturpolitik.
Genau, die sich doch immer auf freiheitliche Werte bezieht. Und da auf einmal gibt es ein starres Regelkorsett.
Ja.
Billie Holiday hat sie natürlich auch lange entzogen bekommen. Das hat ihre Karriere damals auch beendet.
Ja.
Und die Jahre, die Monk nicht spielen durfte in New York, das galt vor allem natürlich für den Raum Manhattan. Manchmal ist er auch rübergefahren nach Brooklyn.
Brooklyn.
Und da hat er so ein bisschen heimlich dann auch mal gespielt und so. Aber es war dodgy. Also es war wirklich gefährlich für den Club. Die konnten dann ihre Konzession verlieren oder mussten gleich schließen, wenn sie da solche Leute, die keine Karte hatten, spielen ließen. In Brooklyn lief damals noch viel mehr so unter dem Radar. Das hat sich ja total geändert. Später hat sich ja eigentlich so die Jazzszene, so die coolen Läden haben sich ja eigentlich irgendwann Ende des 20. Jahrhunderts ja so nach Brooklyn verlagert.
Ist es so?
Die alten Dinger sind immer noch da, so ist ja klar, aber der Underground, wenn man so will, hat sich eigentlich dahin verlagert. Ja. Eigentlich, glaube Brooklyn galt irgendwann so als so, ja, der coolere Kram läuft eigentlich da, da wird eigentlich mehr rumprobiert. So.
Ja, das hat natürlich auch ökonomische Gründe, weil auch einfach der Stadtteil Manhattan, ich glaube selbst auch Harlem im Norden Manhattans an irgendeinem Punkt auch so teuer wurde, dass das eigentlich für junge Jazzmusizierende ökonomisch attraktiver war, nach Brooklyn zu ziehen.
Ja, war aber zu der Zeit einfach noch überhaupt nicht so. Also da war nicht viel los in Brooklyn, jazzmäßig. Da hat sich alles konzentriert auf Manhattan. Jedenfalls hat Monk viel Zeit auf seinem Zimmerfußboden verbracht und das Bild von Billie Holiday angestarrt während dieser Zeit, die ja das gleiche Schicksal ereilt hatte. Und so steht es in diesem Buch. Ey, kennst du diese Story von Billie Holiday? Das ist ja auch eine geile Geschichte. Wie ist denn das nochmal? Also da gibt es doch einen FBI-Agent, der auf sie angesetzt wird, ihr Drogen zu verkaufen,
so,
damit man sie überführen kann und ihr die Konzession, also diese Karte, entziehen kann. Und dieser FBI-Agent wird dann auch heroinsüchtig, weil er muss sich ja irgendwie bei ihr einschleimen, verliebt sich in Billie Holiday auch, also die sind dann auch ein Paar.
Mhm.
Und letztlich verrät er sie aber trotzdem.
Das klingt wirklich schrecklich, wie in so einem Agenten-Thriller.
Ja, ja, und dadurch verliert sie auch ihre Karte und ich glaube, das ist so das Ende ihrer Karriere. Ihr wollten sie ja so eine Art Exempel eigentlich statuieren, was die War on Drugs auch damals anging. So, das war so das große Beispiel, was auch in der Öffentlichkeit verhandelt wurde, so um zu zeigen, wie schlimm diese ganze Szene und den Jazz eigentlich ist und was dafür Substanzen konsumiert werden und was es mit den Menschen macht und.
Ja, was ja tatsächlich auch ein Stück weit stimmt, weil auch tatsächlich kritische Stimmen sagen, auch speziell durch Charlie Parker wurde doch der Konsum von Heroin sehr angesagt in Jazzkreisen, weil Leute manchmal merkwürdige Verknüpfungen ihrer Synapsen machen, wenn sie denken, Charlie Parker, der hat viel geübt, ist sehr musikalisch und er nimmt Heroin und er spielt sehr, sehr gut Saxophon. Gibt es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, wie ich so ähnlich sein kann wie Charlie Parker? Vielleicht sollte ich auch Heroin nehmen. Ja, genau. Das denken ja viele Leute. Ja. Das beobachte ich auch oft mit dem Gekiffe. Wenn Leute dann sagen, ah ja, der und der kifft, Joe Rogan kifft, vielleicht kann ich auch so cool sein wie Joe Rogan, dann fange ich einfach an zu kiffen.
Ja, würde ich auch sagen. Also die 90er Jahre im deutschen Rap-Geschehen erinnere ich auf jeden Fall auch als eine sehr verherrlichende Geschichtserzählung in Bezug auf Marihuana-Konsum.
Ja,
genau, Monk, das war das erste Mal, dass er die Kabarettkarte verloren hat, war wegen Marihuana, nicht wegen Heroin.
Ja, da sehen wir es wieder. Einstiegsdroge Cannabis.
Ja,
Leute, so ist es. Lasst die Finger davon.
Lasst die Finger von dem Kraut.
Mhm. Ja. Und jetzt eigentlich jetzt gerade, wo es legal ist, jetzt sollte es doch noch unattraktiver werden.
Ja, weil, aber weil kommt jetzt nicht Friedrich Merz und will das wieder illegal machen?
Ja? Ich halte das für töricht, weil ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dadurch, dass sie jetzt die Mörderdroge Haschgift legal ist, könnte vielleicht so ein bisschen der Reiz des Verbotenen abnehmen und die Leute könnten aufhören mit dem Scheiß.
Ja.
Ja.
Ich finde es weniger geworden, in meinem gesellschaftlichen Umfeld auf jeden Fall.
Weil du alt bist.
Meinst du, das liegt an meinem Alter?
Ja.
Ja, vielleicht.
Ich glaube,
ich habe das Gefühl, es wurde früher, aber auch Anfang Nullerjahren, Ende 90er Jahren wurde auf der Straße viel mehr gekifft
in Hamburg. Mir sind das immer noch zu viele Kiffer um mich rum.
Ja?
Ja, das ist nix. Leute, ja,
das ist nix. Lass das bleiben.
Euer Hirn brät weg. Es wird geröstet.
Ja.
Das tut nichts Gutes.
Und jetzt, wo wir bei Drogenabhängigkeit sind, können wir vielleicht auch mal über den Freiheitsbegriff reden.
Ja, führe mich ein.
Ja, ich bin immer noch bei Nika. Ich glaube nämlich, dass da ein Missverständnis vorherrscht. Sie glaubt ja so ein bisschen anzudocken an dieser Jazzszene, weil sie ein ähnliches Gefühl hat der Liberalisierung, also in diesem Freiheitsbestreben der Jazzmusiker etwas, woran sie andocken kann, weil sie ja auch die sich frei machen wollte oder den Zwängen und Konventionen ihrer Familie entfliehen wollte und deswegen ja nach New York gegangen ist. Und ich glaube, da sieht sie so ein bisschen so Parallelen und Nika will ja auch Monk befreien, also sie geht ja für ihn ins Gefängnis und so. Also es geht, glaube ich, ihr so ein bisschen darum, da, glaube ich, abzukumpeln, was das angeht, in Bezug auf diesen Begriff Freiheit. Und da frage ich mich, ist denn das das Gleiche? Also taugen Adlige als Opferfiguren in Bezug auf Unfreiheit? Also haben wir Mitleid mit Superreichen? Ich bin mir da nicht ganz sicher.
Na, mit Superreichen vielleicht nicht, aber mit Adligen, also das ist natürlich schon eine interessante Parallele. Dass so mit dem Siegeszug der bürgerlichen Gesellschaft, so ab dem 19. Jahrhundert, natürlich sich da die Unterschicht und die Oberschicht ja beide in völlig unterschiedlichen, aber beide ja in Zwängen sehen. Die Arbeiterklasse quasi oder die Künstler, also so das, was ja quasi fast das Lumpenproletariat ist, das Marxistische, wenn man wirklich da als Tagelöhner von der Hand in den Mund lebt. Und der Adel haben ja gemeint, dass sie auf ganz unterschiedliche Art Zwängen unterliegen, entweder materiellen Zwängen oder dynastischen Zwängen. Wie jetzt der Adel. Also die Parallele ist für mich zu konstruieren. Mein Mitleid hält sich trotzdem so ein bisschen in Grenzen. Das klang ja schon an.
Ja.
Auch so bei uns, dass wir jetzt, na klar, natürlich. Wenn man selber den materiellen Zwängen unterworfen ist, ist natürlich so das Heilsversprechen Adel. Das ist einer der schönsten Heilsversprechen. Die Vorstellung, wenn ich jetzt von einer Baroness adoptiert werden würde und vielleicht ein Gestüt in Niedersachsen erben könnte. Das klingt für mich eigentlich nach Freiheit, weil ja auch materielle Sicherheit Freiheit schafft.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was sich Adlige gar nicht vorstellen können. Weil sie das natürlich nur als Belastung wahrnehmen wahrscheinlich.
Ich glaube sowieso, dass die nicht so richtig verstehen, was das Freiheitsideal eines Jazzmusikers eigentlich ist. Denn meine These bzw. mein Gefühl dazu ist eigentlich ja eher, dass dieser eher zu vergleichen ist mit so einer spirituellen Suche. Es geht da gar nicht um ökonomische Fragen. Es ist ja eher das Gefühl der Vollkommenheit des Moments, der gesucht wird. So, und das ist gar nicht dieses so, wie kann ich irgendwie möglichst ökonomische Freiheit erlangen durch mein Spiel oder so oder durch mein Geschäftsgebaren mit dieser Musik, sondern es geht ja wirklich um einen religiösen Aspekt. Also der Grund, warum sich Jazzmusiker kommerziell so gut ausbeuten lassen, ist ja genau der. Die suchen nach anderen Werten. Also gib Jazzmusikern einen gut klingenden Raum und sie fragen erstmal nicht nach Geld.
Ja, aber bedienst du da nicht genau dieses Narrativ so des Künstlers, der von Luft und Liebe lebt?
Weil wenn ich mir die
Lebensrealität von Jazzmusikern angucke, dann wird doch sehr viel über das Ökonomische gesprochen und
Das stimmt, es spielt auf jeden Fall ja auch eine Rolle. Aber du meinst also, ob ich jetzt die Perspektive von Hannah Rothschild einnehme vorhin? Ich glaube, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, ne? Die Ökonomie, du kannst gar nicht an ihr vorbei, du lebst nun mal in diesem System.
Ja.
Ich glaube nur nicht, dass wenn Jazzmusiker von Freiheit reden, dass das Erste, was sie sagen, ist, ich brauche mega viel Kohle.
Ja.
oder ich muss mich frei machen von irgendwelchen Konventionen oder so. Auch das nicht. So, also das ist ja das, was Nika, glaube ich, irgendwie denkt. So, die möchte halt ihren Kram machen oder so. Das haben Jazzmusiker eh. Das ist ja für die eine Selbstverständlichkeit. Der Freiheitsbegriff ist, glaube ich, ein anderer. So, natürlich müssen sie trotzdem ihre Miete zahlen und Essen kaufen und so, aber ich glaube, das steht auf einem anderen Papier und hat nichts sowas mit diesem Freiheitsideal zu tun. Herbie und Mandishi haben sich ja deshalb dem Buddhismus zugewandt, um genau dieses Gefühl der Vollkommenheit, um das halt auf der Bühne jederzeit abrufen zu können. Und letztlich ist die Band auch an ökonomischen Fragen gescheitert.
Ja.
So. Aber im Grunde ging es erstmal genau darum. Es ging um diesen Flash des Moments.
Ja, ich frage mich nur, ob das auch so ein bisschen so ein Ausweg ist, wenn man sagt, okay, ich werde mit dem, was ich hier mache, mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, wahrscheinlich bestimmten ökonomischen Zwängen nicht entfliehen können, dann sucht man vielleicht auch sein Heil in anderen Dingen. Das ist so eine Henne-Ei-Frage für mich so ein bisschen. Also wenn die Jazzmusik ein lukratives Geschäft wäre, dann würde man sich vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken darum machen. Also Leute lieben Fußball spielen. Wenn jetzt, was weiß ich, der Beruf des Profifußballers nicht da wäre, dann würde man vielleicht auch so über Fußballer reden und sagen, ja toll, wie die sich aufopfern diesem tollen Spiel gegenüber sie. Es geht ihnen nur um den Ball. Sie möchten einfach nur das Runde ins Eckige kriegen. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, wenn ich da einsteige, bediene ich auch so gewisse Narrative über den Künstler, dem seine Kunst genug ist. Da weiß ich nicht, ob ich da mitgehen möchte. Aber wo ich natürlich mitgehe, ist, dass wahrscheinlich die Motivation für Kunst im Idealfall eine intrinsische ist, also eine Suche nach Ausdruck oder Verbindung mit der Welt. Also es muss auch gar nicht immer so dieses Eitle hier, ich möchte mich ausdrucken. Das ist ja gerade im Jazz als Teil der Musik sehr interessant, diese Verbindung, die man eingeht damit, die auch in anderen Musikformen da sind. Auch in der elektronischen Musik sehe ich das sehr stark, so das Kollektive, das Verbindende. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob ich das so hoch bewerten möchte.
Ja, aber jetzt bei dem Fußballbeispiel, ich meine, ja, ich glaube schon, dass Fußballer ja, ja auch sich genauso anstrengen würden und genauso bereit wären, Hochleistung zu erbringen, ja, wenn sie nur ein Fünftel ihres Gehalts bekämen. Ich glaube auch, dass da viel Idealismus mit drin steckt. Nur das Ding ist, dass die es ja einfach gut hinbekommen haben, an Strukturen anzudocken, indem man sehr, sehr viel Kohle machen kann.
Ja, ich glaube auch, dass das eine Motivation ist. Also wahrscheinlich. Also da bin ich auch wieder bei meinem USA-Beispiel, wo man ja irgendwie dann auch im Jazz vielleicht dann doch noch mehr reißen kann. Dass das vielleicht dann auch.
Oder halt weniger, weil die Konkurrenz viel größer,
ja,
ist,
genau,
und es viel weniger Förderstrukturen gibt.
Ja,
keine Ahnung.
Aber so, also dieses Versprechen, vielleicht doch einen Star werden zu können, dass das vielleicht auch motivierender ist als vielleicht in Umfeldern, wo das nicht so.
Also du meinst wirklich, dass das Teil der Kommunikation ist, ein Jazzstar werden zu können in den USA? Also ich meine, die Leute haben doch einen realistischen Blick auf diesen Berufsstand.
Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt mal so biografisch bei mir gucke, haben wir ja auch oft drüber gesprochen. Bei mir ist es auch persönlich so, dass ich so anfing mit dem Studium, hoch motiviert war, ein echter Jazzstar zu werden, auch viel übte und so und auch so ein bisschen die Vorstellung hatte, ich werde mal international gefeierter Star-Kontrabassist. Ich glaube aber auch, dass ich irgendwann in meiner Karriere, in Anführungszeichen, als Jazzmusiker merkte, das ist irgendwie alles gar nicht so einfach und auch so ein bisschen diese, ich sag mal, die Jazz-Lebenserfahrung, so von Minigig zu Minigig und kleinem schlecht besuchten Clubgig zu tingeln, dass diese Lebenserfahrung auch so ein bisschen dazu führte, dass ich dann auch teilweise mehr Musik machte, also andere Arten von Musik mache, was weiß ich, Indie-Musik oder sowas, auch aus einer intrinsischen Liebe dieser Musik gegenüber, aber dass auch so ein bisschen doch mehr in mir resonierte, dass ich das Gefühl hatte, ah, hier bin ich irgendwie auf Tour, hier nehme ich Platten auf, hier kommen Leute zu Konzerten. Ich glaube schon, dass das auch ein, also in meiner Biografie ein Teil davon ist, dass ich vielleicht dann auch in Phasen meines Lebens mich gar nicht so stark als aktiver Jazzmusiker präsentierte.
Ja, ich kann die Motivation, Geld zu verdienen, auch auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. So, das kann ich schon auch. Wenn es sich aber so ergeben hätte,
ja,
dass ich halt jetzt ein, genau, Jazzstar gewesen wäre, und da meine ich jetzt nicht die ökonomische Seite, sondern wenn es halt so gewesen wäre, dass ich da in der Szene gut Fuß gefasst hätte, viel hätte spielen können,
ja,
durch die Gegend getravelt wäre mit
Joshua Redman, sagen
mit
wir,
geilen, wie es ist. Mit, ja, damit, aber mit guten Leuten gespielt hätte oder so,
yeah,
dann wäre mir das Geld erstmal, glaube ich, sehr, sehr, sehr lange egal gewesen. Also
ja, aber ganz ohne Geld geht's ja nicht und das ist
Ja, kommt auf den Lebenswandel und die Lebenssituation an und so. Aber ja, ich wollte dir nur widersprechen. Ich glaube schon, dass wenn ich da mehr Möglichkeiten gefunden hätte auf so eine Art Karriere innerhalb dieser Jazzwelt. So. Ja. Und das heißt ja nicht automatisch, du kriegst Geld. So, sondern das heißt ja nur, du kannst vielleicht ein bisschen mehr spielen, aber es heißt ja nicht automatisch, du kannst da wahnsinnig gut von leben.
Nein, nein.
Aber ich glaube, ich hätte das natürlich auch verfolgt, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte. So. Trotzdem kann ich das auch verstehen und diese Motivation für etwas Geld zu bekommen, dann ist man auf einmal sehr arbeitswillig und hat auch wahnsinnig gute Ideen manchmal, das stimmt schon. Mhm. Also in der Produktion merke ich das, wenn ich irgendwie einen Auftrag, ich habe diese Woche einen Remix und Rework gemacht und so und ich weiß, was ich dafür bekomme, so, das sind Arbeitsstunden, die ich dann da einfach total entspannt im Studio hocke und auch gute Ideen habe, weil ich, also, und das hat, glaube ich, schon was damit zu tun, dass ich ganz genau weiß, was ich am Ende an Geld dafür kriege. So, das stimmt schon. Das ist eine gute Motivation, auch für Kreativität. Das ist auch richtig. Das stimmt.
Also mich stört so ein bisschen, also ich habe ja dieses Buch nicht gelesen, ich reime mir das jetzt so zusammen und gleiche das ab mit biografischen Erfahrungen, die ich selber habe, im Kontakt mit der Mäzen-Oberschicht, sage ich mal, oder auch so mit dem Blick auf Künstler aus finanziell anders potenten Bereichen der Gesellschaft. Also dass ich irgendwie immer das Gefühl habe, das ist auch so eine Erzählung über Künstler, die auch bestimmten Leuten einfach gut gefällt. Weil man dann auch immer so sagen kann, ja, ich habe mich fürs Geld entschieden und für den schnöden Mammon und meine Karriere. Mhm. Aber ihr Künstler, ihr seid ja so frei.
Ja, also, auf der anderen Seite gibt's dann ja eben wie bei Hannah Rothschild dann wieder so einen Blick so von wegen, ja, der übernimmt gar keine Verantwortung und sowas.
Ja, ja, weil ich glaube, das ist genau dieser Sehnsuchtsort, der da rein projiziert wird. Ich glaube, dass Monk jetzt in diesem Beispiel sehr wohl sehr viel Verantwortung übernimmt. Also
für
auch,
uns alle.
Ja, für uns alle und auch für sich und für seine Karriere und so. Also bei Monk speziell keine Ahnung, aber da steckt auch immer sehr viel unsichtbare Arbeit hinter so Musikern. Also sprechen wir mal über die ganzen E-Mails, die du da jeden Tag beantwortest.
Die Monk schreiben musste.
Ja, ja, nein, auch. Also jetzt auch in deinem Leben. Du bist ja auch gleichzeitig dein eigener Verwaltungsangestellter.
Ja.
Ja. Also wir können das auch rausschneiden und so tun, als würdest du die ganze Zeit auf dem Boden sitzen und ein Foto von Lizzie McAlpin angucken. und dann, was ist sie, mit deinen exzentrischen Hüten am Klavier sitzen. Aber das ist ja nicht die Realität.
Nee. Nee, und ich glaub's halt bei Monk auch nicht. Also wie du schon sagst, es ist auch zu der Zeit ein, glaube ich, hoher Arbeitsaufwand gewesen. Gerade wenn du so ein kreatives Ding entwickelt willst, wie er, so, darüber nachzudenken und so. Also ich finde, wenn wir das wollen, wenn wir solche Künstler wollen, dann muss man denen das auch zugestehen, dass das halt auch Zeit kostet, da einfach kreative Energie reinzustecken im Sinne von Zeit, darüber nachzudenken. Das hat er ja offensichtlich, ich kriege gerade einen Anruf aus Estland. Ich mal nicht ran. Er hat ja auch diese Zeit rein investiert, um sich mit anderen Leuten auszutauschen und halt, wie er dann sagt, deren Sound zu formen, aber das wird ihm ja auch irgendwas gebracht haben. So, ne? Oder wahrscheinlich ihm dabei weitergeholfen haben, diesen Sound und diesen Stil zu entwickeln und so. Und wir wollen ja solche exzentrischen Figuren, weil die ja dann in der Lage sind, wirklich etwas zu wagen, was du halt vorher noch nicht gehabt hast. Wenn man denen dann zeitgleich vorwirft, so, oh, jetzt übernehmen die überhaupt keine Verantwortung und können gar nicht richtig arbeiten, so, können gar keinen richtigen Job machen, so, dann ist es halt widersprüchlich, so.
Ja.
Weil am Ende feiern wir sie ja dann doch wieder ab und sagen, oh, wie großartig, dass es diese Kunst gibt, so, also, und kennen uns bestens mit ihren Platten und Aufnahmen aus und so. Und da kann man ja auf so hochkultureller Ebene groß Eindruck mitmachen, wenn man sich da auskennt und so.
Ja.
Und dann halt aus den gleichen Mündern zu hören, so, ja, das sind aber Leute, die können gar nicht richtig arbeiten. Das ist irgendwie vermessen, das geht nicht.
Also bei Monk ist aber interessant, der ist ja dann doch ein kleiner Fauli, muss man sagen. Der hat das ja dann doch schlau gemacht. Also ich ruder zurück, denn Monk ist ja der meist aufgeführte Jazz-Komponist der Jazzgeschichte. Neben wem? Kleine weihnachtliche Quizfrage.
Duke Ellington.
Duke Ellington, völlig richtig. Duke Ellington hat aber in seinem Leben mehr als 1000 Kompositionen geschrieben. Während bei Monk, je nach Zählung, was jetzt so wirklich als Komposition gilt, sind wir irgendwo zwischen 70 und 100. Da muss man sagen, hat er gut gemacht.
Hat er gut gemacht, hat einfach komprimierter geschrieben.
Ja, genau. Da muss man sagen, Chapeau.
Ja.
Ja. Mit einem Zehntel des Kanons ähnlich oft aufgeführt zu werden wie Duke Ellington, muss ich sagen, nicht schlecht.
Nicht schlecht, Herr Specht.
Herr Monk. Ja.
Jedenfalls vielen Dank für den Artikel, den du mir gestern geschickt hast in der Jazzfunde. Diese Seite kannte ich gar nicht.
Ja.
Liest du die öfter?
Jetzt, wir bleiben beim Thema, Leute, jetzt denkt nicht, wir springen. Es hat ja in Hamburg der Nika Jazz Club aufgemacht. Dieser neue Jazz Club, und ein Kollege von mir war da. Hat ihm gut gefallen, hat Steve Gett gesehen da und Will Lee.
Ah, cool.
Ja, und wir wundern uns ja auch so ein bisschen, wo kommt dieser Jazz Club her? Und ja. Genau, das, der ist neu aufgemacht. Und dahinter verbirgt sich die ehemalige Bookerin vom Quasimodo.
Fee Schlenstedt.
Genau, Fee Schlenstedt. Schöne Grüße, herzlich willkommen hier in Hamburg. Moin, ja. Moinsen. Und moin, auch von der Unterfahrt in München ist das, ne?
Ja. Ja, genau. Unterfahrt und Quasimodo hat
also,
sie gebucht.
Genau, also ein echtes Schwergewicht im deutschen Jazzbooking-Betrieb.
Genau, und relativ am Anfang dieses Interviews, das dort geführt wird mit ihr, weist sie darauf hin, wie sich das eigentlich finanzieren lässt und wie das eigentlich zustande gekommen ist. Und Pate steht dem Ganzen auch ein adeliger Herr namens Robert von Bennigsen,
ja.
Der, und das wird relativ offen beschrieben, 400.000 Euro erstmal locker gemacht hat, um diesen Club mit zu finanzieren. Weitere Kosten würden über Kredite gedeckt werden, das finde ich so ein bisschen undeutlich. Und dann hatte sie noch eine Förderung
ja.
von der Stadt und selber einen Kredit aufgenommen von 750.000, also insgesamt 1,5 Millionen Euro für einen Jazzclub in der Hamburger Innenstadt. Erstmal Chapeau, so
ja.
viel Kohle für den Jazz klar zu machen, finden wir natürlich erstmal gut.
Ja, sehr gut.
Dann fand ich interessant, dass aber die Förderung sich nicht nur auf Kulturförderung bezog, sondern auch auf der Belebung der Innenstadt.
Ja,
fair. Ja, tricky, sag ich mal. So muss man in die Gelder rankommen, was klar. Deswegen ist wahrscheinlich dieser Club auch genau da,
ja.
um die Innenstadt zu beleben.
Aber das ist doch eine gute Sache.
Ja, finde ich auch gut. Sie beklagt, weil sie vorher am Quasimodo gearbeitet hatte, diese Umsonst-Mentalität in Berlin.
Ja. Also, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Du als Wahl-Berliner.
Ich finde wirklich in Berlin wirklich gar nichts mehr umsonst. Ich finde, man zahlt hier die gleichen Preise für Essen und Kultur wie überall sonst auch. Also das ist
ja.
wirklich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen mittlerweile. Ja. Ich weiß aber, wo dieses Klischee herkommt, aber ich halte es für ein Klischee.
Ja, ich glaube,
also die Leute ja. sind sehr gut mittlerweile daran gewöhnt, dass sowohl Lebenshaltungskosten, Essen und Kultur ja. sehr viel Geld kostet hier
da,
auch. Ja.
Da, um da Frau Schlenstedt in Schutz zu nehmen, man weiß natürlich auch nicht, von welchem Zeithorizont sie spricht. Das ist in Berlin ja wirklich auch stark angezogen in den letzten Jahren. Ne? Also,
ja.
also und wenn wir jetzt so ein paar Jahre zurückgehen, war das ja wirklich die Realität in Berlin. Das hat sich wirklich sehr lang gehalten, dass man da sehr günstig leben konnte.
Ich meine, vielleicht kommt es ja auch daher. Ne? Nämlich für dieses Vorhaben braucht man ja wahrscheinlich auch das Budget und letztlich auch die Kundschaft aus einem hanseatischen Klientel, die mit der Umsonst-Mentalität natürlich überhaupt nichts am Hut haben. Also das ist ja natürlich auch ein Umfeld, wo einfach viel mehr Kohle da ist. So, wenn du halt so einen Club aus dem Boden stampfen willst und halt ja. mit dem Programm, mit dem sie da am Start geht und so, musst du natürlich auch einfach jede Menge Kohle haben. Und wenn du dich dann mit jemandem umgibst,
ja.
und davon sind einfach in Hamburg auch mehr ansässig, ne, von
ja.
Leuten, die einfach viel Kohle haben, wie zum Beispiel Herr von Bennigsen. Ja.
Der hat, glaube ich, irgendwie so eine Versicherungsmaklerei oder sowas, ne?
Mhm.
Also das ist doch super, wenn quasi Leute aus der Wirtschaft, dann, ich finde das ja eigentlich gut. Bisschen
ja,
Kohle in die Kultur packen, gut.
Also man muss natürlich sagen, dass sie an dieser Stelle versagt der Staat ja auch, was die Kulturförderung angeht. Wenn die
ja.
dann das übernehmen, dann ist natürlich erstmal gut. Allerdings ist es auch so, dass diese Menschen sich nicht abwählen lassen. Du hast keinen Einfluss als mündiger Bürger auf zum Beispiel die Art und Weise dieser Kulturförderung. Das wäre natürlich von staatlicher Seite aus anders. Das kann natürlich auch sein, dass da was gestrichen wird. So passiert es ja auch oft.
Ja.
Aber trotzdem, du hast mehr Einfluss darauf, in welche Richtung diese Art von Förderung dann auch läuft und so.
Ja.
Ne? Also das ist ja schon so. Du kannst Reiche nicht abwählen. Die sind dann einfach da.
Ja, verstehe ich. Aber da ist auch mein, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass mein Verhältnis zur Politik etwas frustran im Laufe meiner Lebenszeit. Ich habe nicht den Eindruck, also auch wenn man immer sagt, ja, und da kommt jetzt nochmal mehr Geld und so, die Politik ist in Sachen Kulturförderung für mich auch, ich sag mal, kein verlässlicher Partner. Da ist mir das, ehrlich gesagt, fast lieber, wenn jetzt auch, kann auch meinetwegen ein Wurstfabrikant sein oder sowas, jemand, der da so ein bisschen in die Kultur geht. Das ist, kommt mir da fast stabiler vor.
Fee Schlenstedt redet ja in höchsten Tönen über die Kulturförderung in Hamburg. Vielleicht
ja.
ist sie auch deswegen aus Berlin gegangen, weil da so viel gestrichen wird.
Ja,
also noch schwieriger umzusetzen ist.
Müssen wir auch erwähnen, möchte ich mal hier sagen. Auch mal so eine kleine Erfolgsmeldungen. Das wurde jetzt hier geteilt im Internet. Es ist leider doch, liebe Journalistin, liebe Journalie, könnt ihr uns das nicht so ein bisschen besser mal aufdröseln? Also, das Clubkombinat, keine journalistische Institution, sondern ja ein Zusammenschluss Hamburger Clubs, die posteten neulich nämlich Hamburgs Haushalt 2025-26. Clubförderung wird fast verdreifacht. Für die Clubförderung fließen im Jahr 2025 und 26 insgesamt 1,3 Millionen Euro. 2025 500.000 Euro mehr und 26 800.000 Euro zusätzlich. Über zwei Haushaltsjahre gesehen erreicht die jährliche Förderung für Musikclubs damit erstmals eine siebenstellige Höhe.
Gut.
Das ist doch gut zu hören. Insgesamt ist für den Kulturhaushalt 2025-26 eine Steigerung rund um 11% geplant, also für den ganzen Kulturhaushalt. Das finden wir natürlich gut.
Ja.
Sind aber natürlich auch, aber gut, der ist verabschiedet, der Haushalt wahrscheinlich, aber jetzt sind ja auch bald Neuwahlen in Hamburg. Aber es heißt, da wird so ein bisschen geguckt, dass da ein bisschen mehr Geld reinfließt. In Berlin wird gekürzt, jetzt aber doch nicht so massiv wie angekündigt.
Ah, okay.
Ich muss auch sagen, also man soll ja immer keine Neiddebatten führen. Ich habe schon einen kleinen Neid auf die Theater und die Orchester.
Ja.
Das möchte ich auch nicht verhehlen.
Ja.
Ich bin doch neidisch darüber, dass eine Theaterkarte mit, wo, wie war die Zahl, im Durchschnitt 300 irgendwas Euro pro Karte subventioniert wird in Deutschland.
Mhm. Das steht ja in keinem Verhältnis zu...
Zu anderen Kulturformen.
Zu anderen Kulturformen.
Ja, ja. Es sind natürlich Pötte, da sitzen Leute drauf. Also ich weiß auch, dass es der völlig falsche Weg ist, wahrscheinlich jetzt zu sagen, jetzt gehen die Jazzer auf die Orchester los und die Staatstheater, weil das natürlich so ein bisschen das Problem nach innen verlagert.
Naja, da muss man auch sagen, dass von klassischer Seite aus, also von der hochkulturellen Seite aus, es eine große Geschichte gibt, sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland, darüber den Jazz verächtlich zu machen und halt nicht anzuerkennen als förderungswürdig. Ja. Könnte ich auch noch was vorlesen, habe ich auch noch was.
Kann ja auch die Popmusik sein, also wie gesagt, oder andere Kulturformen auch, also was weiß ich, die freie Szene und so. Aber es ist ja, wir haben auch in der Kultur eine Zweiklassengesellschaft und es geht immer viel auch dann um Förderanträge und irgendwie Kohle herkommen. Ich meine, wenn ich mal ganz transparent sein soll, ich habe dieses Jahr 2 Theaterinszenierungen gemacht, eine in Paderborn, eine in Dresden. Ich spiele regelmäßig noch als Teil der Liveband in der Wojcik-Inszenierung am Berliner Ensemble, zum Beispiel letzten Mittwoch zuletzt. Und bei Zeiten spielen wir ja auch immer noch mal Pippi Langstrumpf am Thalia Theater. Also ich profitiere ja ganz direkt von diesen Subventionen. Also ein Teil meines Jahreseinkommens ist ganz klar aus diesen Fördergeldern generiert.
Ja.
Also ich habe euer Geld verdient. Deine Steuern umgeschichtet, die wurden dann mir in die Tasche gesteckt. Da bin ich natürlich froh, diese Möglichkeiten zu haben, zu arbeiten. Ich wundere mich aber natürlich trotzdem manchmal, dass es an anderen kulturellen Stellen doch so recht schleichend ist. Aber natürlich, Schritt in die richtige Richtung, her mit der Kohle.
Ja.
Aber du musst dir vorstellen, 1,3 Millionen auf 2 Jahre, das für alle Clubs in Hamburg, das sind natürlich absolute Peanuts. Gegen, was weiß ich, die im zweistelligen Millionenbereich, die, was weiß ich, die Volksbühne bekommt oder so.
Ja.
Ne? Nochmal, um das ins Verhältnis zu rücken.
Ja, ins Verhältnis zu rücken, genau was du sagst. Und genau, es macht eigentlich keinen Sinn, das gegeneinander auszuspielen.
Ja.
Aber es war halt jahrzehntelange Normalität, den Jazz nicht als förderungswürdig oder als hochkulturell bedeutsam anzuerkennen. Ich hatte dazu neulich was gefunden in diesem, lieben Gruß an Martin, der hat mir dieses Buch nochmal zukommen lassen, neulich in, was haben wir da gespielt? In Jena.
Jena,
von Wolfram Knauer über die Jazzgeschichte in Deutschland. No, du hast absolut recht. Es macht keinen Sinn, das gegeneinander auszuspielen, aber wir mussten das auch lange ertragen. Und da steht es nämlich genau drin. Ähnlich wie im Westen gab es auch im Osten Deutschlands die Tendenz, Jazz-Elemente in publikumswirksamere Pop- und Tanzmusik einzubauen. Jazz-Schlager hatte es ja seit den 1930er Jahren gegeben. Und die Unterscheidung zwischen künstlerischem, wertvollem Jazz und Unterhaltungsmusik wurde abseits recht dogmatisch denkender Jazzfans eigentlich erst in diesen Jahren klarer herausgearbeitet. Die staatliche Haltung zum Jazz spielte solch einer Besinnung auf die eigene Position eine wichtige Rolle. Im Westen, wo die Opposition gegen den Jazz maßgeblich von Seiten der klassischen Musik, von Pädagogenverbänden und der historischen Musikwissenschaft geführt wurde, sofern diese sich dann in die Niederung einer Diskussion über Jazz begab, genauso wie im Osten, wo dieselben Akteure die staatliche Kulturbürokratie mit Argumenten versorgte. Also genau das. Es gibt da Kräfte, die im Osten und im Westen dafür sorgen, dass halt Jazz nicht allzu hoch angesehen wird. Und im Osten ist es sogar so, dass es halt da einen direkten Kanal gibt zu den Machthabenden.
Ja.
Im Westen sorgte der Markt für den Erfolg von Schlagersternchen und musikalischen Heimatfilmen. Im Osten erhielt er auch der durchaus vorhandene Markt Unterstützung von staatlicher Seite, wo man mit allen Mitteln Wege zu finden suchte, die vermeintliche staatsgefährdende Massenkultur in einem kontrollierten Rahmen stattfinden zu lassen. Zu all den Problemen, die man als Jazzmusiker in der DDR mit der ambivalenten und schwer vorhersehbaren Haltung des Systems zu der Musik hatte, kamen über die Jahre allerdings noch typische Versorgungsengpässe hinzu. Instrumente wie Saxophon und Schlagzeug waren Ende der 1950er Jahre nur schwer zu bekommen. Selbst ostdeutsche Firmen produzierten zu 90% für den Westmarkt. Auch interessant, hat jetzt mit dem Thema nicht so viel zu tun, fand ich aber irgendwie auch ganz spannend.
Ja.
Aber genau, da steht es auf jeden Fall am Anfang genauso drin. Also wir mussten das ja über Jahre ertragen, deswegen wäre das ja vielleicht auch mal ganz gut, diese Diskussion nochmal aufzumachen, weil es hat andere ja auch nicht interessiert, das gegeneinander auszuspielen über Jahrzehnte hinweg. Und das wird ja zu der Situation jetzt geführt haben. Das lässt sich ja nicht nur über Tradition begründen, so von wegen, ja, das hat es schon immer gegeben und Orchester könnte es sonst gar nicht geben, sondern das hat ja auch was mit Lobbyismus zu tun.
Natürlich.
Deswegen, ja, gegeneinander ausspielen nicht gut, aber ins Verhältnis setzen schon okay.
Finde ich auch völlig okay.
Ja.
Naja, und ich sag auch mal mit den staatlichen Förderungen, ne? Wir sprechen jetzt ja auch viel immer über Landtagswahlen, wer da wo gewählt wird und wer da wo Machthaber ist. Das heißt also, eine Kulturförderung ist auch immer sehr abhängig von den Leuten, die gerade da an der Macht sitzen, sage ich mal. Also als dann die FPÖ in Österreich in der Regierung saß, vor einigen Jahren, sagten auch dann Leute, die in der Kultur arbeiteten in Österreich oder auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sagten, oh, jetzt weht hier plötzlich ein ganz anderer Wind. Jetzt gehen plötzlich bestimmte Sachen nicht, jetzt fehlen plötzlich Gelder, jetzt gibt es plötzlich andere Auflagen. Vielleicht ist es dann, muss ich sagen, in meiner staatsskeptischen Grundhaltung, ist es dann vielleicht doch angenehmer, so einen reichen Wurstfabrikanten oder Versicherungsmakler oder Autohausbesitzer da als Förderer zu haben. Natürlich ist es in der Musik eher untypisch, da abhängig von zu sein, aber vielleicht ist das teilweise sogar die sicherere Bank, als sich auf die staatliche Förderung zu verlassen.
Es ist auch ein bisschen klarer für mich jetzt, warum dieser Club Nika Jazz Club heißt,
ja.
Weil da gibt's offensichtlich so eine Identifikationslinie, also der große Geldgeber, der halt die Jazzkultur fördert und am Leben hält. Und in diesem Interview wird auch genau darüber geredet, inwieweit die da irgendwie Pate stand in ihrer Rolle. Und da konnte man sich, glaube ich, auch von Seiten des Herrn von Benningsen, glaube ich, sehr gut mit identifizieren. Ich denke so, es gibt dann ja doch ein Geltungsbedürfnis auch von diesem Herrn. Also er könnte ja auch seinen Namen nicht nennen.
Ich finde das gut, dass er den nennt. Ich finde das auch total super. Und ich weiß, dass wir Deutschen immer so ein bisschen Geld als was Schmutziges empfinden. Das machen die Amerikaner auch anders. Da ist ja Fördertum was völlig Normales. Und ich finde das auch total okay, zu sagen, hey, ich habe Kohle. Das ja. Ist jetzt erstmal nichts grundsätzlich Schlimmes. Also ich möchte jetzt auch nicht hier so als Steinzeitkommunist argumentieren und sagen, hier, du musst sofort enteignet werden und dann an die Guillotine. Nein, das ist.
Das meine ich nicht.
Es
deutet nur darauf hin, dass es nicht nur um die Förderung geht, sondern es geht auch um die Förderung seines Namens.
Weiß ich nicht. Ich finde das völlig okay, wenn ich jetzt Geld habe und ich fördere einen Club, zu sagen, ich möchte gern, dass, was ist, ich mein Name da steht. Das finde ich total okay. Ich finde es sogar transparent. Das muss auch alles nicht immer so klandestin laufen. Her mit der Kohle. Wir haben keine Angst vor euch Reichen. Ihr müsst keine Angst vor uns haben. Her mit der Kohle.
Also her mit der Kohle.
Wir suchen auch einen Podcast-Mäzen.
Die Offenheit ist wirklich interessant, die, finde ich, in diesem jazzfun.de-Interview beschrieben wird. Also da wird ja wirklich genauestens aufgerechnet. Das hat man nicht so oft. Also bei der Dr. Langner-Stiftung ist ja auch nicht, wie viel Kohle
ich
da eigentlich
war. Ich finde das aber auch nicht schlimm. Ich finde das gut, wenn das offen ist. Es ist mir auch recht, wenn jetzt jemand sagt, er möchte das nicht so offen haben. Es sind auch keine Parteispenden. Es ist ja einfach nur Musik. Also her mit der Kohle.
Ja. Wir sagen es nochmal.
Es kann auch gerne mehr sein. Ich möchte hier eine kleine Förderantragsrückrede halten. Wir reden ja viel über Geld die letzten Folgen. Es scheint uns ja umzutreiben. Aber ich finde das okay. Und ich bin auch diesem Club sehr offen gegenüber. Ich war noch nicht da. Ich habe mir noch keine richtige Meinung bilden können. Ich sehe hier das Programm. Da gibt es wirklich auch viele mainstreamige Jazz-Sachen. Da gibt es Hochkaräter. Da sehe ich aber auch immer Protagonisten aus der Hamburger Szene, die hier ihre Gigs announcen auf der Seite. Es ist sicherlich ein anderes Booking als jetzt ein Club, der, was weiß ich, eher freien, modernen, avantgardistischen Jazz bietet, sondern es ist sicherlich.
Also wenn da so viel Kohle drin steckt, ja, dann ist ja wohl vollkommen klar, dass auch das Booking darauf achten muss, so gestaltet zu sein, dass da irgendwie was wieder reinkommt. So.
Ja.
Also es ist jetzt nicht das Donau Hamburgs, das ist ja klar. So, aber das ist ja auch klar, oder beziehungsweise ich kann nachvollziehen, dass man mit dieser Haltung da rangeht, dass man dann natürlich dann auch irgendwie einen Club machen will, der irgendwie auch am Ende gewinnbringend ist.
Ja.
So. Aber das ist die Frage, ist das dann reine Jazzförderung? Weil, ich weiß, du willst unkritisch sein.
Nein, sei doch mal ehrlich. Ich finde das ja auch gut, dass wir da verschiedene, wir sind ja ein diskursiver Podcast, ich finde das auch total gut, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen unterschiedliche Positionen.
Nein, ich finde es ja auch richtig, vertreten. Was du gesagt hast, so her mit der Kohle, alles super, so, aber ist es reine Jazzförderung, wenn sie gleichzeitig wieder darauf achten muss, auch Gewinn zu erwirtschaften?
Ich weiß,
das ist halt die Frage.
Ja, da haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Ist Förderung nur Förderung, wenn sie nicht gewinnorientiert ist? Also wir haben ja auch an anderer Stelle über Förderung als Starthilfe gesprochen. Also Popförderung hast du ja mal sehr treffend formuliert, dass du gesagt hast, ja, Popförderung ist ja noch mehr als, was weiß ich, die Förderung der Avantgarde-Szene, eher eine Art Starthilfe. Und ich freue mich natürlich, wenn der Nika Jazz Club, wenn der sich selber trägt, das ist auch ganz toll. Und ich finde das auch zum Beispiel richtig. Da würde ich sagen, kann auch der Booker eines Clubes auch meinetwegen auch gerne ein kleines bisschen Kurator und Künstler sein. Denn ich möchte natürlich einen Club haben, der eine Heimat für eine bestimmte Art Publikum ist. Und da mache ich zum Beispiel ein Programm, was eine gewisse Geschlossenheit hat. Das macht ja auch so einen Club aus, dass du halt nicht so einen Gemischtwarenladen hast.
Ja, da widersprichst du jetzt quasi ihrem Anspruch. Sie sagt ja eigentlich, sie möchte da alles buchen.
Ja, sie bucht ja auch viel. Es ist ein diverses Programm, aber ich sehe hier weder die 187 Straßenbande, noch sehe ich, was ist ich, die Kaspar Brötzmann Experience oder so. Keine Ahnung, ich sehe jetzt, also ja, was ist Jazz? Also wir, ja, ich merke, wie ich so zu Weihnachten, wie ich so richtig sanft werde und die große Musikökumene mir wünsche, weil ich glaube, es ist Platz für alle da. Ich finde das auch gut, wenn dieser ja auch finanziell potente Jazzclub, der jetzt da ist, wenn der ja jetzt zum Beispiel vielleicht nicht anderen Spielstätten das Publikum abgräbt, sondern dann, wenn ich es vielleicht ein bisschen avantgardistischer haben möchte, dann gehe ich vielleicht eher in die Jazzhall oder in andere Spielstätten. Die machen auch keine Session. Zur Session gehe ich dann ins Birdland.
Ja.
Das Birdland hat aber nun auch mittlerweile nicht mehr mehrere Tage die Woche Jazz, und sie teilen sich das Booking. Da läuft Comedy, da laufen andere Sachen für junge Leute, da laufen Popkonzerte. Und dann ist es doch toll, wenn auch jemand mit anscheinend diesen Kontakten, wie die Frau Schlenn steht, hier auch, was weiß ich, Steve Gadd holt. Und gleichzeitig sehe ich hier auch lokale Bands. Ich glaube, dass also mehr Spielstätten können
nur bereichern. Ja, ich habe auch super Sachen da gesehen auf dem Programm. Bin da auch gestern durchgegangen. Man kann jetzt nicht sagen, dass es nur der absolute Mainstream wäre. Das stimmt nicht.
Nein.
Aber es gibt so eine leichte Fokussierung natürlich darauf, dass es etwas ist, was sich auch tragen kann und so.
Ja.
Genau. Ich denke manchmal, das ist ja was Hamburg noch bräuchte, ist ja der coole Jazzclub, wo halt krasser Kram stattfindet. So. Und der müsste natürlich irgendwo sein, wo halt auch in St. Pauli oder in der Schanze oder so. Das haben wir uns ja immer gewünscht. So, ne?
Ja.
So ein Laden, wo man abends irgendwie hingehen kann und da findet irgendwie experimenteller, mutiger Kram statt und so. Das ist dieser Jazzclub jedenfalls nicht.
Nein.
So. Aber das ist etwas, was Hamburg immer noch nicht hat und in meiner Wahrnehmung auch nie so richtig hatte. Vielleicht gibt es das Publikum auch nicht für, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ein Publikum kann man sich überall ranerziehen, aber genau, so das Pendant zum hier, vielleicht sagen wir jetzt mal das Donau oder so, das gibt es in Hamburg nicht. So, das wäre etwas, was ich als Förderer, hätte ich die Kohle, hätte ich diese Millionen oder so, würde ich, glaube ich, das machen.
Ja, gut. Also, aber wie gesagt, wir haben wirklich auch im Jazz, in der Jazzhall mittlerweile wirklich, also ich verstehe auch die Skepsis dem Ort gegenüber. Ich bin da auch immer so ein bisschen befangen. Ich habe ja auch Hochschul-PTSD. Das ist nicht so ein Ort, wo man dann nachher noch so nach dem Gig an der Bar hängt. Wir haben auch den Brückenstern, da haben wir Jazz. Wir haben im Hafenbahnhof Jazz.
Ja.
Der Cotton Club hat ein wildes Booking mittlerweile, also deutlich mehr. Und so, das ist vielleicht auch vielleicht eher so ein bisschen für die traditionelleren Hörer, aber da ist was los in Hamburg.
Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall deutlich mehr geworden. Das muss man wirklich sagen.
Und auch, das sagt ja auch die Frau Schleinstädter im Interview, dass sie sagt, es ist auch eine durchaus junge Hörerschaft dazugekommen über die letzten Jahre. Das hat sich im Jazz verjüngt und das ist natürlich eine Entwicklung, die umgarnen wir. Deswegen sind wir ja auch da. Quasi, wenn der Jazzclub schließt, dann könnt ihr LK Jazz hören.
Ja.
Also finde ich gut.
Ja, wir gehen auf jeden Fall mal hin. Ich bin auch gespannt, was da abgeht.
Genau. Eigentlich bin ich, muss ich sagen, ganz froh über dann doch, also in wirklich auch schwierigen Zeiten. Wir haben drüber gesprochen, wie scheiße das eigentlich ist, mit Konzerten Geld zu verdienen mittlerweile. Das ist auch so quasi diese sichere Bank Live-Betrieb. Das wurde uns ja jahrelang erzählt.
Ja.
Also das, um nochmal da den Bogen zu spannen, ist, also wir haben es auch nicht erlebt als Gesetze Herren mittleren Alters, aber die Generation vor uns, die hat ja wirklich noch durch Plattenverkäufe Geld verdient. Dann brach der Plattenmarkt ein, dann hieß es ja, aber es gibt ja den Live-Betrieb. Und jetzt ist es ja auch so post-Corona, sage ich nochmal ganz vorsichtig, auch so alles ist teurer geworden. Dieser Live-Betrieb wird immer schwerer. Und wenn ich jetzt aber sehe, wie groß das Angebot doch ist, beispielhaft in einer Stadt wie Hamburg, in Berlin gibt es auch viel zu sehen, ich hoffe in anderen Städten auch immer wieder und natürlich auch super immer in der Provinz, so die kleinen Clubs, die da die Kultur auch halten, bin ich aber doch wirklich froh über dieses wilde Angebot. Da ist einiges zu hören.
Jo, Sie sagt auch, man darf keine Angst vor der Jazzpolizei haben. Das scheint ja in Hamburg ein Ding zu sein.
Ja, das ist aber überall ein Ding, oder? Also da gab es auch mal eine Adam Menace und Peter Martin-Folge. Also dass das auch die Amerikaner so wahrnehmen, dass quasi, wenn man von der reinen Lehre des Jazzes abweicht, eigentlich so ein bisschen schon so halb verstoßen ist. Also, und das ändert sich, glaube ich, in so einer jüngeren Generation gerade.
Na, ist nur klar, welche Positionierung sie da einnimmt. Ne? Ja. Da geht es ja auch um die Tatsache, dass halt auf Jazz-Festivals teilweise der Jazz ja nur noch so Nebensache ist. Ja. Und so. Das ist ja eine Entwicklung, die wir auch mitbekommen und halt dann ganz normale Indie-Bands oder Rock- und Pop-Bands da halt quasi die Headliner sind und auch die großen Bühnen bespielen und auch am meisten Präsenz haben und so. Und da ist sie auch total offen gegenüber. Also da sieht sie überhaupt nichts Schlimmes daran.
Ja.
So, also ich meine nur, man erkennt, was ich eben meinte. Es ist wahrscheinlich eine Jazzförderung, aber es ist eine, sag ich mal, Jazzförderung, die sich auf jeden Fall an die Verwertbarkeit auch orientiert. So.
Ja.
Und da ist sie offensichtlich auch sehr offen für. Finde ich auch nicht grundsätzlich schlecht. Da gibt es ja auch tolle Sachen so, aber genau. Meine Kritik daran wäre, dass es natürlich, dass da die Art und Weise, wie mir der Jazz jetzt persönlich am liebsten ist, dadurch natürlich nicht gefördert wird unbedingt.
Nein, nein, so, ne? Klar. Ich möchte nur wirklich nochmal darauf hinweisen, dass wir wird jetzt hier so ein bisschen zu so einem lokalen Podcast. Es gibt jeden Herbst auf Kampnagel das X-Jazz Festival.
Über Jazz meinst du, ne?
Ja, irgendwie haben sie das aber jetzt, war das nicht mal im Herbst? Jetzt haben sie es irgendwie.
Aber X-Jazz ist doch in Berlin.
X-Jazz, sage ich, wie heißt denn
Bullshit? Über Jazz.
Über Jazz, genau. Ich frage jetzt, weil ich bin ich keine. Über Jazz. Genau, das Über-Jazz-Festival, ich hoffe, sie machen es nächstes Jahr auch, genau, das im November immer, da gibt es ein Jazz-Festival, wo, wenn ich aufs Line-Up gucke, da sehr wenig kenne. Also da gibt's viel zu entdecken.
Stimmt.
Und auch nochmal ein kleines Festival hier. Da habe ich nämlich vor 2 Jahren gespielt. Gibt es das im Hafenklang, ein 2-tägiges Indoor-Jazz-Festival im Februar. Am 7. und 8. Februar ist das nächstes Jahr. Das Feel-Jazz-Festival.
Ah,
wo auch auf 2 Bühnen plus, glaube ich, noch so, vielleicht so ein bisschen drumrum, da auch ein kleines Jazzfestival stattfindet. Also Leute, geht da hin, es gibt auch diese Angebote. Und wie gesagt, ich möchte dann auch sowas wie Nikas Jazz Club auch gerne als Einstiegsdroge sehen. Als, das ist quasi die Kiffe und das Feel Jazz ist dann das Heroin.
Ja. Okay, das ist eine schöne Analogie.
Ja.
Und ich glaube, über Jazz auch Janke organisiert, ne? Der ja auch anruft während des Interviews. Carsten Janke ruft an, da muss ich kurz das Interview unterbrechen.
Na, guck,
da muss man natürlich rangehen.
Natürlich. Ja, aber das ist doch, also das finde ich richtig gut. Und ich finde auch hier für uns nochmal, das ist ja vielleicht für uns beide auch interessant, weil im Nikas Jazz Club spielt dann auch, wir können uns ja verabreden am 1. Februar vielleicht zu Axel Zwingberger, der ungekrönte König des Boogie Woogie. Auch der spielt. Ich finde das richtig gut. Und auch, also auch mit dieser 300-Leute-Kapazität, die der Nika Jazz Club hat, das muss man ja auch immer dazu sagen, ne?
Ja.
Man sucht sich natürlich auch so eine Spielstätte danach aus, ob man die füllen kann.
Ja.
Das ist dann vielleicht mit dem Free Jazz nicht ganz so einfach wie mit Boogie Woogie oder so, keine Ahnung. Ich finde das sehr gut, dass jetzt diese Vielfalt an Leuten da jetzt aufspielt. Das brauchen wir. Mehr von allem. Sag ich jetzt mal auch wirklich, in meiner naiven Kinderlogik, mehr ist immer besser.
Ja, ist super. Also supporten wir. Genau, ich finde die Perspektive interessant, wenn sie über ihre Liebe zur Jazzmusik gefragt wird, was so ihr größtes Ding wäre, so ihr größter Erfolg. Und dann sagt sie eigentlich, das Wichtigste ist, jemanden zu buchen, der nachdem eigentlich ein Megastar wird. So, da denke ich, das kann ich aus Booker-Perspektive verstehen, aber aus Jazz-Perspektive, aus Liebhaber-Perspektive eigentlich nicht, weil ich denke so, das feiert ja überhaupt nicht den Moment, sondern bezieht sich auf irgendeine Zufriedenheit in der Zukunft, wo man sagen kann, ich war am Anfang mit dabei. Also das ist halt für mich, bedient das überhaupt nicht das, was ich an Jazz interessant finde, aber es ist halt wahrscheinlich so ein Booker-Ding.
Du, da musst man du, glaube ich, wirklich ein bisschen den Perspektivwechsel wagen, weil das kenne ich wirklich von Bookern und Clubbetreibern, dass es dann heißt, also ich weiß auch, dass Norbert, schöne Grüße vom Knut, bei Zeiten auch gern gesagt hat, als wir da mit der Eisenbahn spielten und es dann was voll war, dass er sagte, ich habe Moritz Krämer groß gemacht.
Ja, der hat immer alle groß gemacht, oder? Ja. Die ganze Indie-Szene in Deutschland. Ja. Ohne mich wären die gar nichts.
Schöne Grüße, Norbert. Und das finde ich auch okay, weil ich glaube, das kennen wir doch auch aus Funk und Fernsehen, wenn dann im Elvis-Film der Manager da ganz stolz auf der Seitenbühne steht und so. Das finde ich auch okay und da können wir auch, finde ich, unsere Emotionen teilen. Denn wir freuen uns vielleicht über einen schönen Chorus Summertime und das Booking freut sich dann einfach, wenn es schön voll ist und beim nächsten Mal mehr Leute kommen. Warum auch nicht? Das ist, ja. ist doch okay. Oh Gott, ich bin wirklich, ist ja wirklich ekelhaft, diese vorweihnachtliche Stimmung, in der ich heute bin. Ja.
Ja, wie gesagt, ich wollte ja differenziert auf diesen Blick gucken, aber ich treffe ja hier auf einen reinen Verteidiger des Mäzenentums und des neuen Nika Jazz Clubs.
Ja.
Das ist natürlich schwer gegenzuhalten, aber ich stimme mit dir ein. Ich stimme mit dir ein in diese Versöhnlichkeit und ich möchte auch nicht zu viel Kritik da walten lassen, aber ich finde, hin und wieder ist es auch mal angebracht, bei so privaten Geldgebern auch nochmal nachzufragen. So.
Ja, ich verstehe es. Ich möchte, aber ich merke bei mir selber, und das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an meiner staatskritischen Sozialisation und so, ich merke, dass ich diese Kulturförderung, nach der wir natürlich auch immer gerne fragen, ich nehme die nicht als verlässlich wahr und merke doch, dass ich dann, ich bin so ein bisschen angepisst auch über diese Debatten, die in Berlin laufen. Also ich habe das Gefühl, wie man es macht, macht man es falsch. Dann kriegt man die Förderung, dann muss man aber wieder irgendwie wirtschaften. Und dann ist es irgendwie für die einen zu wenig, für die anderen kommt es einem irgendwie viel vor, dann wird gekürzt, dann ist der Aufschrei groß, dann müssen wieder alle vorm Brandenburger Tor mit ihren Transparenten stehen. Das nervt mich. Ich nehme staatliche Förderung als, keine Ahnung, im Theaterbetrieb ist man ja so ein kleiner Staat im Staat. Ne? Das hat ja auch was fast Aristokratisches, ne? Wenn man da über seine Millionen verfügt als Staatstheater, dann aber auch Gatekeeper ist und sich dann entscheiden kann, ich kenne das auch aus Vertragsverhandlungen, nee, da ist nicht mehr Geld drin für Sie, aber dann weiß ich ganz genau, dass irgendeine Starregie kommt für die nächste Produktion, wo dann das Budget riesengroß ist und das will man dann auch wieder machen, weil man natürlich auch publikumswirksam sein will und seine Abonnenten irgendwie da bedienen möchte. Das ist mir auch alles nicht so richtig verlässlich. Also da verspüre ich eine sehr starke Abhängigkeit, sodass ich merke, eigentlich mache ich mich am liebsten abhängig vom Publikum, dann doch am Ende. Da bin ich doch Opportunist. Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich finanziell spüre den Zuspruch des Publikums. Das merke ich wirklich. Das ist mir lieber als jede Förderung. Und ehrlich gesagt, wenn da so ein paar reiche Hoshis gerne mal ihre Kohle reinpumpen wollen, sage ich auch, kommt her damit. Ist doch geil. Ihr liebt Jazz, wir lieben Jazz. Gebt her die Kohle. Warum nicht?
Nee, da sagst du was. Also genau, ich bin ja auch gescheitert darin, irgendwie Anerkennung zu bekommen in so Förderstrukturen und war dann total erleichtert, als über den freien Markt funktioniert hat. Ich weiß noch, wie ich bei der ersten Platte bei Nils Frahm im Studio saß und er meinte genau das. Es gibt ja eigentlich nichts Geileres, als wenn da halt deine Leute dir deinen Lebensunterhalt bezahlen und du nicht abhängig bist von irgendwelchen Anträgen und so. Und ich meinte so, stimmt. Ich glaube, ich möchte das auch.
Ja, völlig richtig. Es ist eine tiefe Befriedigung. Ich merke es auch, wie gesagt, ich arbeite ja regelmäßig am Theater. Es ist dann so, man schlägt sich immer rum mit der Geschäftsführung, irgendwie um Kohle. Man will irgendwas realisieren, aber man weiß, man ist super abhängig davon. Wird da jetzt nochmal Kohle klar gemacht? Ist einem das Haus gewogen? Dann nach der Premiere ist vor der Premiere, dann wird schon wieder gebuckelt bei der Premierenfeier. Man möchte bloß einen guten Eindruck machen. Ich merke auch in diesen geförderten Strukturen, es ist ja auch dann, und das finde ich wirklich ein Missstand, es ist teilweise ja wirklich interessanter, ob es jetzt den Fördernden gefällt und nicht dem Publikum. Das ist ja auch so eine komische Diskrepanz. Man lässt sich dann fördern für ein Projekt, was weiß ich, für 10.000 Euro macht man irgendein Lambert mit Dudelsackorchester-Projekt am Hau oder sowas. Und dann ist es nicht so ein bisschen so, dass man mit einem Teil immer nicht mitdenkt, oh, gefällt es jetzt den Leuten, sondern gefällt es jetzt den Fördernden.
Ja, ja.
Weil man ja auch möglichst bitte wieder den nächsten Förderantrag durch diesen Bürokratiesumpf da die nächste Förderung bekommen wird.
Ja, aber da redest du jetzt so von sowas wie Gatekeepern. Das ist ja bei privaten Geldgebern aber auch so.
Ja,
denen musst du es ja auch recht machen.
Denen musst du es auch recht machen, richtig. Ja,
und das meine ich. Und die wechseln nicht.
Genau, die wechseln nicht meinetwegen. Aber da sind nicht Töpfe, die verteilt werden müssen. Sondern wenn ich so ein bisschen in die Forbes-Liste der Millionäre gucke, da ist sehr viel Geld, da ist da noch sehr viel Luft nach oben, wer uns da fördern kann. Also wenn
in Hamburg auf jeden Fall. Ja,
also liebe Impros, wenn ihr reiche Verwandte habt oder Bekannte eingeheiratet habt, das wäre nochmal ein kleiner Anreiz. Man kann sich da ganz direkt Liebe kaufen, wenn man die Kultur fördert.
Ja, vor allem den Jazz. Also wie gesagt, wir haben ja jetzt auch darauf hingewiesen, dass der Staat da über Jahrzehnte versagt hat.
Ja.
Und deswegen, jetzt vielleicht hast du recht, das ist jetzt einfach der Aufruf an die Hamburger Millionäre, da mal für Ausgleich zu sorgen und die ganze Kohle in den Jazz zu stecken. Ja. Denn wir wollen genauso viel, genauso große Projekte. Ja. Wir wollen genauso gut bezahlt werden. Wir finden das toll, wenn der erste Geiger sechsstellige Beträge für eine Auffüllung kommt. So, aber wir wollen das auch. Wir wollen das jetzt auch und deswegen legt einfach mal zusammen und her mit der Kohle, der Staat kriegt es nicht hin, wir zählen auf euch.
Also ich auch in Hamburg
liebe gerade, Pfeffersäcke.
Man munkelt, dass in Hamburg so ein brachliegendes Großbauprojekt da an den Elbbrücken gerade ist. Man könnte ja
das soll ein Jazzclub werden, oder?
Der Jazz Tower.
Der Jazz Tower, genau. Ja.
Also ich kann mir da einiges vorstellen. Ich möchte jetzt zurückrudern, nachdem wir jetzt 91 Folgen immer mal wieder durch die Blume den Staat angebettelt haben. 2025 wird das Jahr sein, wo ich nicht mehr mich abhängig machen möchte von staatlicher Hilfe, sondern ich möchte jetzt das Geld der Superreichen.
Da weiß ich aber genau, wo diese Haltung herkommt. Nämlich du spürst, was 2025 mit dem LK passieren wird.
Ja.
Der totale Ausverkauf.
Ja.
Wir werden noch nichts Genaueres sagen, aber du merkst, wo es hingeht. Ja. Und jetzt kannst du groß reden.
Ich positioniere uns schon mal strategisch da gut. Also, Förderung aus Privatvermögen, Wirtschaft, das ist immer gerne gesehen.
Okay, ich würde sagen, wir sind eigentlich fertig, oder?
Ich würde sagen, ja. Also ich wollte ja eigentlich, wir sprechen uns ja vorher manchmal und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass wir mal eine Folge machen, wo wir nicht über Geld reden. Aber ich finde das jetzt einen guten Abschluss. Wir denken ja hier laut vor den Impros und ich merke, ich habe neue Erkenntnisse.
Du hast neue Erkenntnisse. Ja, ich hatte ja vorher auch, dachte, da könnte ich dich ein bisschen mehr mit Teasern noch auf die Religion zu verweisen, das Jazz als Religion und so, da bist du nicht so richtig drauf
eingestiegen. Ich bin gerade voll im Christentum, weil es ist vor Weihnachtszeit. Ich höre auch schon wieder Madrigale, Chormusik. Thomas Tallis jetzt hoch im Kurs bei mir. Also
jedenfalls spielen wir am Donnerstag. Wir beide spielen am Donnerstag in Birdland.
Das ist übermorgen.
Übermorgen, genau. Kommt doch vorbei. Ja. Das wird vorweihnachtlich auch. Ja. Ne? Mit Florian Kien hat uns wieder eingeladen.
Ja.
Mit Johannes Metzger am Schlagzeug. Und da spielen wir eine wirklich feine Selektion an besten Kompositionen aus der Jazzgeschichte. Und ich bin am Üben, sage ich jetzt schon.
Ja.
Also ich werde hart abliefern.
Ja.
Und ich habe abgewählt Periscope. Weißt du warum?
Warum?
Also ich fand, es war zu nah an so einem Bill Evans Sound. Aber ich weiß auch genau, warum du das spielen wolltest.
Warum?
Weil dieses Lied, Periscope von Bill Evans, bezieht die meiste Zeit die Bassnoten.
Ja.
D? Nee, E, A, D, und G. Ja,
richtig.
Und ich weiß genau, warum du das spielen möchtest, damit du mit der linken Hand nämlich Bier trinken kannst, während du rechts einfach nur deine offenen Seiten spielen kannst.
Ja, völlig richtig.
Ja, da mache ich nicht mit. Ich möchte, dass du beide Hände benutzt.
Liebe Komponierenden, wenn ihr Stücke schreibt, der Kontrabass ist ein... Warte, ich demonstriere das mal kurz. Sekunde. Das ist hier ein Kontrabass. Der ist gestimmt, der hat vier Seiten, ist gestimmt auf die Leerseiten B, D, A und E.
Genau.
Richtig. Das, wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses C greife auf der A-Seite, das braucht sehr viel Kraft in der linken Hand. Jetzt gibt es Tonarten wie zum Beispiel, sagen wir, Des-Dur. Wie viele Leerseiten hast du da gerade gehört?
Ja, gar keine, glaube ich.
Richtig, genau. Das heißt, ich muss die ganze Zeit drücken mit der linken Hand. Und das ist mühsam.
Ja.
Deswegen möchte ich darauf hinweisen, die Töne E, A, D und G sind vorhanden in C-Dur, in G-Dur, in F-Dur und in D-Dur. Da sind wir mit Drittel der Tonarten. Also das heißt, jede dritte Tonart ist eine gute Tonart, weil sie vier Leerseiten einbeziehen.
Ja.
Und dann geht's, wenn wir den Quintzirkel dann weiterdrehen, ich sag mal B-Dur, da ist das E schon nicht mehr drin. S-Dur, dann müssen wir plötzlich aufs A verzichten. Und wenn wir den Quintzirkel in die andere Richtung drehen, von D-Dur abwärts oder was in eine andere Richtung, dann fehlt uns plötzlich die G-Leerseite. Und das ist mühsam. Deswegen möchten wir Tonarten wie E-Moll G-Dur, weil da jeder dritte Ton, nee, Quatsch, also da sind, eine Tonart hat ja sieben Töne und da sind quasi vier von sieben Tönen, also der überwiegende Teil Tonart, das ist eine Leerseite. Da ist man dankbar als Bassist.
Ja, diese Rede wird wahrscheinlich Chuck Israels auch an Bill Evans gehalten haben, so, damit er irgendwie Periscope schreibt und so.
Ja, richtig.
Aber als Pianist kann ich sagen,
stimmt
nicht. Macht ruhig da, gerade im Jazz, mit eurem B-Dur, B-Moll, F-Dur, F-Moll, C-Moll-Ding weiter, weil da kann man einfach geil drüber spielen.
Ja,
das liegt gut in den Fingern.
Ich muss mal sagen, während ich habe ja gerade jetzt vorgemacht, wie viel Kraft man aufwenden muss. Beim Klavier ist es so, ich halte im Prinzip nur die Finger über die Tasten und lasse sie jetzt fallen. Ist völlig mühelos.
Ja.
Ist quasi keine Kraftaufwand. Deswegen sind Pianisten oft auch so schmächtig und Bassisten sind oft so Tiere. Weil da wird härter gearbeitet.
Ja,
also,
klar.
Bitte,
klar.
Ihr
könnt euch selber davon überzeugen. Er kommt einfach am Donnerstag vorbei. Ja. Da könnt ihr mal sehen, wer am meisten arbeitet. Ich würde sagen, der Pianist ist da vorne mit dabei.
Wird da wieder, wird da wieder geflimmert?
Du bist echt so ein Arsch. Geflimmert. Also, ich leiste einfach einiges. Du musst ja nur zumachen, so, ne?
Ja,
und ich muss halt, ich muss fürs Akkordgerüst sorgen, darüber noch solieren und so. Und außerdem stehe ich natürlich viel mehr akustisch gesehen im Rampenlicht. Man hört mich einfach mehr. Der Bassist wird erst wahrgenommen, wenn er nicht spielt.
Das stimmt.
Ja.
Das ist sehr interessant. Aber andererseits muss man sagen, Musik ohne Bass klingt eigentlich meistens scheußlich. Auf so ein Klavier kann man schon mal verzichten.
Wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall umsonst im Birdland. Das ist einfach der Session Opener und danach wird es
Open. Kommt alle vorbei
und dann
LK Jazz Weihnachtsfeier.
Ja.
Es wird herrlich.
Alles klar.
Ja.
Dann würde ich sagen, das war's.
Ja, das war's für heute.
Vielleicht machen wir eine Weihnachtsfolge, vielleicht auch nicht. Mal sehen.
Mal sehen. Mal gucken, wie wir drauf sind.
Ja, okay. Ciao, ciao.
Also, bis dann.